Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Nummer 197. Heute in der Minimalbesetzung mit
Felix
und mich, dem Markus. Einen schönen guten Abend oder zu welcher Uhrzeit ihr uns auch immer gerade hört.
Ja, zumindest nicht live, ne?
Zumindest nicht live, nee, da sind wir gerade dran gescheitert, weil wir beide haben das Livestreaming-Setup nicht, haben es gerade versucht hinzubasteln und natürlich, wie sich das für Binärgewitter-Talk gehört, hatten wir Audioprobleme.
Aber wir hatten uns auch gut vorbereitet und so.
Wir geben uns größte Mühe, dass unsere Audio-Aufzeichnungen funktionieren und der Ingo hinterher was zum Zusammenschneiden hat. Zumindest das, dann könnt ihr uns später irgendwo, wo es euch beliebt, und immer wieder hören. Gut, Felix, was gibt's Neues?
Ostern hab ich gehört.
Stimmt. Ja.
Habe ich mir sagen lassen. Ich habe gehört, du hast einen neuen Job.
Oh ja, richtig, das ist passiert. Ich arbeite nicht mehr für die Kanu, sondern jetzt für Karakun. Und auf zu neuen Ufern. Ja, es geht weiter um Softwareentwicklung, um Software-Engineering und darum.
Ich dachte, du hast jetzt endlich die Chance gepackt und gesagt, okay, cool, ich mache jetzt was mit Holz oder so. Nicht mehr so mit Computer, die immer kaputt gehen.
Ja, wäre eine Chance gewesen, aber ich habe gehört, dass es mit dem Holz nicht so lukrativ ist, wie das mit den Computern. Und da mir das halt immer noch hinreichend einfach fällt und ich da genügend Spaß bei habe, ist es eine Kombination, die ganz angenehm ist.
Sehr schön.
Ja, genau. Also ich bleib dabei. Ich bleib der digitalen Welt erhalten. Oder ich quäl sie weiter, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sehen will. Cool, cool. Ja, und Ostern, wie war es bei dir, so mit 1. April und so?
Gut. Durch das, dass Ostern und 1. April so aufeinander fielen, ist der 1. April irgendwie so ein bisschen untergegangen. Hatten irgendwie so gefühlt nicht so viel mitbekommen. Wir haben nachher auch nicht so viel, wir können das sonst mal kurz vorziehen. Das Einzige, was ich so vom 1. April mitbekommen habe, war diese C++-Blogger, die gesagt haben, ja, diese Pointer und so sind voll doof und irgendwie bis C++23 wollen wir die irgendwie alle abschaffen. Das fand ich ganz gut.
Ja, genau, das hatte ich am Rande mitbekommen, aber ich habe es auch weitestgehend ignoriert, das 1. April. Nur der Elon Musk, der ist durchgekommen durch meine Filter-Firewall mit seinem Statement, dass er ja pleite sei und was er dann ganz, ganz schnell wieder zurückgenommen hat, als er gemerkt hat, dass es Leute gibt, die das ernst nehmen. Am 1. April. Unglaublich. Ja, so ging Ostern dann auch vorbei. Wer ist denn in der, haben wir einen Toten der Woche?
Wir haben einen Toten der Woche und zwar die Steam-Maschinen von Valve. Ich weiß nicht, kennst du die Dinger? Das sind im Prinzip so Linux. Das war ja, sie haben ja dieses Steam on Linux oder so gebaut und gesagt, haha, unser Steam funktioniert das auch auf Linux, weil es ja nur so ein glorifizierter Webbrowser.
Ja, genau. Das Ding war auch mal glorifiziert worden seinerzeit als der Durchbruch für Linux auf dem Desktop. Auch damit hat es nicht funktioniert und es ist jetzt ein bisschen schade zu sehen, dass sie das Ding einstellen oder dass es gar nicht so zum Fliegen kommt, weil die Idee mit Linux Spielekonsolen zu bauen war eigentlich ganz cool. Im Endeffekt mit der PlayStation hat Sony es ja erfolgreich getan, nur halt mit einem Closed-Source-System. Und die Valve-Box diese Steam-Machine war relativ offen, da auch andere Dinge mit zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Ja, das war irgendwie so halt ein Debian, glaube ich, was sie so ein bisschen angepasst haben und halt ihr, sie haben ja so ein eigenes OS gemacht und das war irgendwie SteamOS. Und ja, ich glaube, da war einfach irgendwie so ein Debian oder so drunter und so von der Idee her eigentlich ganz geil, aber ich muss fairerweise sagen, ich habe das auch nie selber wirklich so richtig probiert oder jedes Mal, wenn ich so Steam auf Linux installiere, dann ist irgendwie so die Grafikkarten-Performance irgendwie von der gleichen Grafikkarte, die unter Windows wunderbar funktioniert, irgendwie nicht so geil und das ganze Spiel hakelt oder ich weiß nicht genau warum. Und es ist dann immer so, ja, theoretisch funktioniert das wohl und ist eigentlich auch ganz geil, aber es hat sich irgendwie nicht so ganz durchgesetzt.
Es ja.
Ist eigentlich wirklich schade.
Ja, ich muss sagen, ich habe halt einfach, ich zock zu wenig. Ich habe so eine PlayStation, die da verstaubt und abgeleitet davon mich halt auch am Rechner dann oder auch mit diesem Steam viel zu wenig auseinandergesetzt, als dass ich da irgendeine Aussage treffen könnte. Ich hatte es gesehen, fand es eine coole Idee und schade, hat halt nicht funktioniert.
Wobei, wenn ich das richtig gesehen habe, ist so ein bisschen, sie haben es, glaube ich, auch nicht so richtig abgekündigt. Es ist einfach nicht so.
Ach, ist das die Geschichte, so dass
präsent.
Es einfach nicht mehr auf der Homepage drauf ist, aber es kein Statement von Valve dazu gibt?
Genau, sie haben dann irgendwie so ein Statement gemacht und gesagt, ja, wir finden das immer noch sehr wichtig, aber es ist irgendwie nicht mehr so unser Hauptfokus gerade und sie werden immer noch versuchen, das auch für Linux. Ich hatte ja vor ein, zwei Sendungen mal was in der Sendung, wo wir auch, surprise, surprise, Audioprobleme hatten. Also besonders ich.
Wo du rausgeschieden bist vorzeitig.
Genau, da hatte ich ja gepickt, dass sie zum Beispiel dieses Scaling für High DPI Displays gebaut haben, das funktioniert unter Linux auch und so. Also ich glaube, so Linux als Plattform wird bleiben und ja, aber ich glaube, ja, ich sehe halt auch nicht, dass sich diese Steam Machines groß irgendwie Verbreitung gefunden haben oder so viel. Weil ich glaube, das ist halt so ein Game, was man irgendwie so mit Controller spielt und auf dem Fernseher, muss halt für andere Dinge optimiert werden als so ein normales Computerspiel, wo man so mit Maus und Tastatur bedient.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist halt irgendwie schwierig, so ein Konzept zu machen, so ein Spiel, das irgendwie für beides funktioniert. Es geht bestimmt, aber es ist halt Aufwand. Und wenn dann irgendwie in den Statistiken nur so rauskommt, dass irgendwie so sehr kleiner Prozentsatz überhaupt irgendwie so auf Linux ist und ja, sehr kleiner Prozentsatz das irgendwie überhaupt so spielt und alle anderen halt so ganz normal irgendwie Windows-Rechner mit Maus und Tastatur, dann ja, dementsprechend viel Zeit und Geld wird dann vermutlich auch investiert.
Ja, genau, so ein Randthema halt nur noch, schade.
Ist auch was von Google gestorben.
Echt?
Ja, steht da. Ist, glaube ich, von dir, nicht?
Ah, ich glaube, ist das jetzt ihr Mythos? Nee, ist nicht von mir, aber ich musste gerade dann diese News denken, dass es da das Aufbegehren gegen das Google-Engagement in Militärprojekten gibt. Und so, insofern ist ein zusätzliches Stück von ihrem Mythos Do Not Evil gestorben. Aber das ist nicht gemeint hier. Nee, das hat wahrscheinlich der Felix reingeschrieben.
Ah, ja.
Der jetzt doch nicht da sein kann. Und offensichtlich ist ReChapter Version 1 tot.
Tja. Ach, das waren diese mit ja.
Genau, das waren das waren die ganz ersten ReChapters. Und zwar waren das Ausschnitte aus Büchern. Und man musste zwei Wörter eingeben und ein Wort kannte Google vorher schon und das zweite lernte Google darüber, dass man es eingegeben hat. Und das war so der Anbeginn dieser ganzen ReChapter-Geschichten. Und mittlerweile blenden sie ja gerne Bilder ein und lassen einem alle Straßenschilder in einer Bildersammlung selektieren und so.
Da fragt man sich ja auch, was man gerade für eine AI trainiert für sie.
Ja, ja, ja.
Für was das dann gebraucht wird und ob man
Skynet
das wirklich
lässt grüßen.
Ja, ob man das wirklich will. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das schade finde, dass das tot ist, aber wir haben es erwähnt, es ist tot. Wisst ihr jetzt.
Es ist tot.
Kommen wir zu den News, würde ich sagen.
Ja, es ist besser. Ja, weil über Ostern hatten wir nicht nur den 1. April, sondern wir hatten auch den World Backup Day.
Genau. Hast du deine Backups gemacht?
Ich mache ständig Backups. Ich habe mich auch um andere Leute Backups gekümmert und hatte dazu dann auch mal wieder die schöne Erfahrung, dass es nicht reicht, ein Backup zu haben. Man sollte dann am besten auch die Passwörter dazu kennen.
Naja, ich würde jetzt ja mal argumentieren, wenn du das Passwort nicht zu Backup passt, dann ist es kein Backup.
Ja gut, ja, das stimmt. Streng genommen ist es natürlich dann einfach kein recoverable Backup. Es ist ja schon ein Backup. Da, aber du kannst es nicht nutzen. Ist auch dumm gelaufen. Also Leute, mein Appell an euch, oder wir haben hier in der Sendung ja schon öfter mal über Messenger geredet und Threema ist immer noch mein Favorisierter. Und da muss man Backups von seiner ID machen, sonst hat man keine Chance, die ID, nachdem das Telefon kaputt gegangen ist oder man umgezogen ist auf ein neues Telefon, dazu zu überreden, mit der alten ID in dem neuen Threema zu arbeiten. Und während man dieses Backup anlegt, vergibt man ein Passwort. Und das bringt halt wenig, wenn man sich jetzt ein Backup ablegt und in 2 Jahren nicht mehr weiß, wie dieses Passwort ist, wenn man dann mal dieses Backup braucht. Und es bringt auch nichts, sich zu denken, wenn man Backup macht, ja, ich brauche das nur jetzt, weil jetzt ziehe ich auf das neue Handy um. Nee, manchmal geht das neue Handy dann auch nach 4 Wochen kaputt und dann wollt ihr dieses Kennwort immer noch kennen, weil dieses Backup ist nicht nur auf dem neuen Handy gelandet, sondern ihr habt es ja clevererweise auch noch in eure Cloud hochgeladen. Das war dann clever, wenn ihr das Passwort auch irgendwo gespeichert habt, zum Beispiel in einem Endpass-Container oder wie auch immer euer Passwortmanager heißt. Ja, das so mein großes, meine große Bitte an alle, checkt eure Backups und vergesst die Passwörter nicht zum Thema World Backup Day. Ansonsten habe ich mich ein bisschen mit Restic beschäftigt. Das wurde hier auch mal erwähnt. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich da viel zu sagen kann. Ich schreibe es mal in die Shownotes. Ist ein ganz interessantes Kommandozeilentool, um Backups zu machen. Wirkt sehr ausgereift auf mich, aber ich erzähle da vielleicht einfach mal mehr drüber, wenn ich da auch mehr Backups mitgemacht habe und mehr Erfahrungen gesammelt habe. Was war dein World Backup Day?
Klingt gut, ja. Dreimal darfst du raten, ich benutze ja so ein Filesystem, habe ich noch nie drüber geredet, über dieses Filesystem. Es nennt sich ja ZFS.
Du hast ein ZFS-Erlebnis am World Backup Day gehabt?
Ich habe ein ZFS, nee, ich hatte kein Erlebnis, weil es funktioniert halt. Wobei mir letztens aufgefallen ist, dass ich habe für ZFS benutze ich auch so einen automatischen Snapshotter, der im Prinzip über alle meine Datasets drüber geht und schaut und so viertelstündlich, also vier viertelstündliche Snapshots macht, irgendwie, ich glaube 24 stündliche Snapshots und irgendwie so 6 Wochen Snapshots und so, dass du so sehr granular zurückrollen könntest. Und da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann mal den Pool umgezogen habe und das Property, was sagt, welche denn automatisch gesnapshottet werden sollen in diesem Schema, irgendwie nicht mehr gesetzt war. Darum, auch von meiner Seite, ne, Backups sind halt nur Backups, wenn ihr auch mal ausprobiert habt, ob ihr von den Dingern wieder restoren könnt, weil sonst, ja, könnt ihr es auch nach Dev 0 backuppen im Zweifelsfall und habt dann halt gleich viel davon. Das gute Gewissen, dass ihr was gemacht habt, aber es bringt halt nicht so viel. Genau, aber ja, ich benutze ZFS, ich habe das, glaube ich, auch schon mal verlinkt. Da gibt so Send and Receive, das kann man dann einfach in SSH reinpipen und irgendwie an seine Offsite-Server-NAS-Systeme senden und da auf der anderen Seite halt wieder ein ZFS reindumpen und fertig.
Ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist das zu low level. Ich will eigentlich applikationsbezogen backuppen und nicht so, also es, abgesehen jetzt von meiner Workstation, da bin ich ganz froh, um die Time Machine. Da würde ich auch, okay, auf einer Workstation, dann würde ich auch auf ZFS zurückgreifen, weil da will ich tatsächlich einfach einen Snapshot von meinem User Home haben. Fertig. Und das stimmt natürlich. Aber in allen anderen Szenarien, wo ich mich um Backups kümmern möchte, möchte ich meistens nur einen Subdirectory Tree sichern und kein ganzes Dateisystem.
Das kannst du ja. Also.
Ah, ich hatte jetzt gedacht, dass in ZFS wird sich das immer auf die Volumes beziehen.
Es bezieht sich auf, lass mich nichts Falsches erzählen. Diese Volumes sind halt im Prinzip ja auch, also du hast ja dein Pool, und in deinem Pool machst du ja im Prinzip einfach nur solche Mount Points.
Mhm.
Und so ein Mount Point, mir fallen natürlich jetzt gerade die richtigen Begriffe nicht ein, wie das richtig heißt. Aber so ein Mount Point, da kannst du sehr granular hingehen und sagen, ich mache mir jetzt ein, nennen Sie es Volumes? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Vielleicht nennen Sie es Volumes. Naja, auf jeden Fall kannst du da sehr granular hingehen und im Prinzip diese Ordner und halt für diese Ordner musst du dann halt einfach genau, Datasets nennen sie das. Machst du dann halt einfach so ein Dataset und jedes dieser Datasets kannst du dann gesondert backuppen beziehungsweise halt snapshotten und so ein Snapshot ist halt dann immer auf Dataset-Level. Aber es ist halt ziemlich einfach, so ein Dataset zu erzeugen. Es ist halt nicht, du kannst halt nicht in deiner GUI-Applikation vermutlich einfach so einen neuen Ordner anlegen, aber es ist halt irgendwie so, wenn du das irgendwie auf der Konsole machst oder so, ist es halt einfach, statt MKDIR ist es dann irgendwie halt ZFS, Create Dataset und dann Pfad. Also das
Klingt interessant.
geht eigentlich ganz gut. Und für mein Use Case ist halt so, ich habe halt so ein paar Datasets thematisch irgendwie so, das sind meine Fotos, das sind meine so allgemein Dokument, Daten, Kram, Zeug. Und ich habe zum Beispiel auch verschiedene Richtlinien, wie viel mein Kram gebackupt wird. Also beispielsweise so die Dinge, die mir wichtig sind, die habe ich irgendwie so zweimal Offsite und gewisse Dinge, die mir so ein bisschen egal sind, habe ich so ein Script, was sie einfach auf mein Build-Server, wo ich einfach auch nochmal einen ZFS-Pool drin habe, der aber gar nicht die ganze Zeit läuft, zum Beispiel, wo ich dann einfach nur von Hand anstoße und sage, ja, diesen Kram hier kannst du mal noch auf die Platten da drüben schreiben, wenn ich dran denke, aber ist halt nicht so wichtig und das habe ich genau dann halt zweimal zu Hause. Aber ich bin immer noch großer Fan von. Geht natürlich aber nur, wenn man ZFS hat. Und ich glaube, mit Butterfest und so könnte man sich das alles auch bauen. Habe ich jetzt persönlich aber halt einfach nie gemacht. Genau.
Ich meine auch, dass Ingo mal sowas erwähnt hätte.
Bestimmt. Es geht bestimmt in 2, 3 Jahren, wenn es dann nicht mehr kaputt ist.
Nice, nice. Ja, genau. Backup, all the things. Was ich auch in dieser ganzen, im Kontext dieser angeschnittenen Threema Restore Diskussion wieder mal festgestellt habe, ist, dass Android zu backuppen echt ein Pain ist. Also ich bin immer noch begeisterter Android-Nutzer, aber ich bin halt auch jemand, der sich darüber bewusst ist, was er da alles wo wie einstellen muss. Es ist einfach ein Graus, weil man jede App einzeln betrachten muss, wirklich. Und da muss ich sagen, das kriegen die iOS-Jungs oder Apple kriegt das da besser hin. Da ist es halt einfach ein, hier stöpselt das ein oder sagt einem Telefon, es soll sich auf iCloud sichern und dann bekommt man ein neues iPhone, dann restort der fast alles daher. Das kriegen die besser hin, da muss Google dran arbeiten. Oder besser noch, so ein alternatives System wie das, was der Ingo da so gerne nutzt, Jolla, die sollen mal hinkriegen, dass sie ordentlich Backups machen. Dann sollen die Leute sich darüber bewusst werden, dass sie das eigentlich wollen und deswegen alle zu Jolla wechseln.
Das wäre natürlich geil.
Das ist eine
Lustigerweise,
tolle Zukunftsvision.
wenn ich das richtig im Kopf habe, benutzen sie bei Jolla ja auch ein Butterfest drunter. Das heißt, sie könnten sich eigentlich die ganze Magic mit Snapshotting und du kannst diese Snapshots dann irgendwie inkrementell gerade zu deinem Server schicken und so. Das könnten sie vermutlich verhältnismäßig einfach hinhacken, ohne dass sie jetzt viel Logik
Das ist
implementieren
vielleicht auch
müssten.
die Motivation dafür, dass sie da auf Butterfest gesetzt haben. Von Android hat man ja so irgendwann im vergangenen Jahr, ich glaube, wir hatten es auch mal kurz hier im Binärgewitter, Android überlegt, zu Butterfest zu wechseln. Und da habe ich ja schon mal Vermutung geäußert, dass das vielleicht dahin führen könnte, dass sie endlich vernünftig Backups machen können.
Das.
Ja.
Und du hast halt, sobald du so ein Filesystem hast, hast du halt auch so ein paar lustige Dinge, wie du kannst beispielsweise vor jedem App, das du installierst, kannst du halt einen Snapshot machen. Und wenn du irgendwie nicht happy bist mit der App, kannst du den Snapshots einfach zurückrollen und dann hast du sicher alles wieder weg. Und so Kram. das wäre halt eigentlich schon ganz cool. Das die Frage ist halt, cool. ob es passiert.
Ja, und die Frage wäre, wir finden das cool. Kriegen die das in UI verpackt oder kriegen es den Leuten so erklärt, dass es die Leute auch cool finden?
Tja, das ja. ist die Frage. Das ist die große Frage.
Wir werden es erleben. Oder auch nicht, weil irgendein Produktmanager entscheidet, gehört nicht auf die Roadmap, weil wir verwirren die Leute nur damit, wenn wir ihnen nahelegen, dass Backups wichtig sind, weil dann glauben die ja nachher noch, das System wäre unsicher und das darf ja nicht sein.
Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, macht Backups und zum Backup-Machen gehört halt auch mal ein Restore.
Probiert das Restore aus, genau. Und nicht erst, wenn ihr es wirklich braucht.
Genau, weil wenn ihr es wirklich braucht, dann ist es vermutlich kaputt. Wie das halt immer so ist.
Immer wieder gern gesehen, genau.
Dann Linux auf dem Desktop. Linux auf dem Desktop, 2018 ist ja Linux auf dem Desktop. Und zwar Linux auf dem Desktop, auf dem Windows Desktop, logischerweise. Weil die sind halt überall. Und da haben sie so ein, also ich habe das, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, das Windows Subsystem for Linux, was eigentlich ganz nett ist. Ist halt so ein, ich glaube mittlerweile ist es einfach nur so ein Feature, was du halt in dein Windows anmachst und dann hast du halt so eine Bash und da kannst du ganz normal irgendwie so apt-get install und deine Pakete installieren und so. Was eigentlich schon ganz gut ist. Und jetzt haben sie so ein Windows Subsystem for Linux Distro Launcher gebaut, wo man sich wirklich im Prinzip, glaube ich, nur noch so ein, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber es sieht so ein bisschen aus, als könnte man sich jetzt wirklich einfach so ein auf Windows ein Linux doppelklicken und dann hat man Linux. Und ich finde das Gewinn.
Das ist cool, ja. Man könnte jetzt schon sagen, es ist halt nur so halb cool, weil es die Leute weniger dazu stresst, wirklich umzusteigen und Microsoft weiter mit ihren komischen Lizenzmodellen Geld verdienen lässt, aber es ist ein erster Schritt. Es ist
wobei sie ja, glaube ich, mit ihrem Windows auch nicht mehr so viel Geld verdienen.
Doch, businessmäßig schon noch.
Ja, businessmäßig, aber die ich meine, Business wird nicht, ich glaube nicht, dass Business all diese Businessmenschen zu Linux wechseln würden. Oder ich glaube jetzt auch nicht, dass sie weniger zu Linux wechseln, weil es jetzt ein Windows Subsystem for Linux gibt, dass sie das ist halt irgend so ein Feature, dass die Administratoren halt für die 100.000 Office-PCs, die sie betreuen, einfach schon mal gar nicht enablen und fertig.
Ja.
Also ich glaube, auf das hat es halt
nicht. Was wieder für die armen Desktop-User an diesen Rechnern schade ist, weil die vielleicht ist unter den Millionen, vielleicht ist da einer, der es gern nutzen würde und der kann da nicht, weil seine Admin es ihm verboten hat.
Der seine Arbeit gerne kurz irgendwie in Shell scripten möchte.
Ja.
Anstelle von irgendwie PowerShell oder VBScript oder was es da alles Lustiges gibt.
Genau.
Tja. Aber ich finde das, ich habe das Subsystem for Linux habe ich mal ausprobiert und das ist also, ja. Ich finde das echt okay. Das kann man echt mal bringen und sagen, ja, weil dieses, wenn man eh schon auf Windows ist, wenn man dieses, wie heißt das andere SSH-Programm, PuTTY, glaube ich, oder so, das halt echt auch zum Davonlaufen. Also es ist cool, dass es überhaupt geht und so, und es ist ein kleines GUI-Ding, musst du nicht wirklich installieren und so. Ist ganz nett, aber es ist halt schon geil, wenn du so eine richtige Shell hast und
das auf jeden Fall.
Mal kurz einen File beispielsweise runterladen kannst vom einen Server und dann irgendwie auf den nächsten Server hochschieben kannst, ohne dass du irgendwie jetzt gleich dann wieder umdenken musst und sagen musst, ja, kann ich überhaupt irgendwie mit STP jetzt hier was hinkopieren oder ist das dann verkrepelt? Tja, ich finde das gut. Gibt's jetzt, kann man irgendwie, ich glaube, aus dem Windows Store herunterladen. Also wenn ihr ein Windows habt, könnt ihr das tun. Und sonst könnt ihr ganz normal euer Linux.
Aber vorher müsst ihr schon brav die Windows Updates installieren. Alle.
Alle.
Tja. Ja.
Dann haben wir was auch, was wir auch unterm 1. April hätten führen können, aber ist halt kein Witz. Und zwar Cloudflare hat sich die IP-Adresse 1111 geschnappt und da halt ein DNS drauf gebaut. Und zu sagen, es ist irgendwie Privacy First Consumer DNS Service. Und was die Leute, die das schon benutzt haben und so, sagen, es ist wohl echt schnell. Aber es ist halt so, ja, sie sagen jetzt so Privacy, bla blub. Aber müsst euch halt trotzdem irgendwie bewusst sein, alle eure DNS-Abfragen gehen dann halt zu Cloudflare. Das ist aber das gleiche Problem, was halt, ich meine, Google sagt halt auch, dass sie das vertraulich behandeln und Privacy First und so. Ja, ich habe da nicht so in die Details geschaut, wie vertrauenswürdig Ganze ist. Ich meine,
bei Google muss man sich immer fragen, die haben mittlerweile die Benutzerkonten und pflegen dahinter mit Sicherheit Profile, die sie nutzen, um ihre Werbung darauf zu matchen. Das hat Cloudflare meines Wissens nach nicht. Jetzt ist die Frage, ob Cloudflare diese Daten denn sammeln möchte, um sie hinterher zu verkaufen, oder ob sie tatsächlich einfach nur Interesse an den statistischen Daten haben, welche Domains wurde wie oft zugegriffen und solche Sachen, was ja unkritische Daten sind. Die Frage ist halt, passiert ein Matching gegen Persönlichkeitsprofile oder nicht?
Tja, das weiß man halt nie so genau. Das ist aber irgendwie ein Problem, was halt immer, was man ja eigentlich immer hat, wenn andere Leute Infrastruktur für einen betreiben.
Das ist so. Die Frage ist aber, ob man dann nicht doch besser bei seinem Local Provider bleibt.
Ja. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Aber so performance-mäßig ist das Ding wohl echt cool und ich find's auch gut aus dem Blickwinkel betrachtet, dass es wohl ganz viele so Legacy-Blödsinn gibt, wo diese IP halt irgendwie falsch geroutet wurde und so. Und das geht jetzt halt alles weg. Oder irgendwie Leute, die in ihrem internen Netz das gebraucht haben und ja. Oder das irgendwie nicht forwarden oder all so ein Blödsinn und das aus diesem Blickwinkel betrachtet, finde ich das eigentlich ganz nett, weil die sind jetzt alle so ein bisschen gezwungen, gerade wenn so ein großer Player kommt und sagt, hey, wir machen jetzt aber hier Service auf dieser IP, ihr könnt es nicht einfach hingehen und sagen, ja, pff, uns egal. Genau.
Cool.
Könnt ihr ausprobieren.
Genau, einfach mal oder in die Fritzbox hacken und das als DNS setzen. Ja, es geht weiter mit dem Internet. Was haben wir noch? News? 25 Jahre.
25 Jahre, und zwar Red Hat. Gibt's seit 25 Jahren und die wirtschaften wohl immer noch ganz gut.
Zum Geburtstag einen Umsatzrekord.
Freut mich persönlich, weil ich Fedora benutze. Finde ich das sehr gut, wenn es der Firma dahinter gut geht, dann werden sie da auch weiter Dinge sponsern.
Ja. Ja, Red Hat macht ja eine Menge cooles Zeug mittlerweile. Also die haben
SystemD zum Beispiel, genau.
Auch außerhalb von dem direkten Linux-Umfeld, die sind ja auch mit ihrem OpenShift-Engagement und in dieser ganzen Container- und Cloud-Szene sind sie sehr aktiv. Ich habe diesen Podcast gepickt, vorletzte Sendung, die sie machen, um so die ganze IT-Historie mal und die aktuellen Themen aufzubereiten. Der ist ganz cool zu hören. Also sie tun auch für diese ganzen Developer-Relations mittlerweile eine Menge. Und das alles immer mit dem Grundsatz, dass Zeug, was sie bauen, Open Source ist. Das ist extrem sympathisch.
Und es ist halt cool, dass es Firmen gibt, die es irgendwie schaffen, mit Linux halt Geld zu verdienen.
Ja.
Und dann halt auch, dass diese Firmen dann halt auch verstehen, dass die Community halt wichtig ist und nicht einfach irgendwie so eigenbrötlerisch. Gerade so bei den Ubuntu-Leuten, wie heißt die Firma dahinter? Canonical. Ja. Hat sich zwar jetzt auch wieder sie haben so ein bisschen wieder zurückgerudert, aber so vor ein paar Jahren hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass hätten sie alles irgendwie neu erfinden wollen, ohne die Community. Und ja, das ist dann halt immer so ein bisschen schade. Es halt verschwendet Zeit, also ihr Upstart und wie hieß denn diese Desktop Unity?
Ja, Unity, der Unity, genau, ja.
Was jetzt ja auch irgendwie auslaufen lassen und so. Das ist halt irgendwie voll schade, weil da floss halt voll viel Zeit und Arbeit rein.
Jo.
Für, ja, nicht so viel, statt dass man irgendwie versucht hätte, irgendwie mit der Community was zu machen und halt dann irgendwie Entwicklung zu sponsern.
Jo, das wäre schon besser gewesen.
Oder halt Entwickler einfach einzustellen und zu sagen, ja, wir sind da, du baust da irgendwie, weiß ich was für irgendwie Container und so, und das passt in unsere Business-Strategie. Wir finden das Tool cool irgendwie, wir zahlen dich jetzt einfach mal, dass du an dem Ding weiterarbeiten kannst. Genau. Dann OpenBSD.
Nein, eine BSD-News, wie kommt das?
Eine BSD-News, wir hatten die gepickt. Und zwar OpenBSD 6.3. Ja, haben sie released. Hat so die guten Meltdown- und Spectre-Fixes drin. Multiprozessor-Support für ARM64, das ist recht cool, weil das heißt, Raspberry Pi 3 läuft jetzt wohl ganz gut mit dem Ding. Und das ist auch das, was ich dann hoffentlich, wenn ich Zeit finde, gerne mal ausprobieren würde. Weil gerade so für irgendwie so Kleinkram oder irgendwie so ein SSH-Jump-Host wäre es halt ganz geil, wenn du da einfach so ein Raspberry Pi hinhängen könntest. Und wenn da halt irgendwie so ein schlankes OpenBSD draufläuft mit irgendwie halt dem aktuellsten OpenSSH und so, dann ist das bestimmt gut.
Klingt nach einem guten Grund.
Außerdem mehr BSD, mehr Gewinn, ne? Ist recht einfach.
Egal, was vorne dran steht, SternBSD und gut ist.
Genau. Was ich auch ganz interessant finde, dass sie jetzt auch irgendwie so einen eigenen Hypervisor gebaut haben und der wohl, ich habe ihn jetzt noch nie ausprobiert, aber es sieht ganz interessant aus, was sie da machen. Und der hat dann halt auch so genauso die Features, die ich mir halt so vorstelle, beispielsweise, dass man VMs stoppen kann, diese streamen kann und dann einfach irgendwie durch irgendwas pipen kann und auf der anderen Seite die wieder empfangen kann, wieder starten kann und los geht's.
Mhm.
Das sind halt einfach so, das sind so kleine Convenience-Dinger, die ich halt einfach echt cool finde, wenn das halt einfach geht.
Ja, die machen den Umgang damit einfacher.
Genau, und man kann sich dann halt einfach so Blödsinn einfach mal kurz hinscripten, wenn man will.
Ja.
Und das ist halt echt cool, wenn es geht. Genau, und die ARM64 Unterstützung ist halt auch für andere, also sie listen da sonst noch so ein paar auf, die dann halt so für diese kleinen Boards.
Das heißt, man kann jetzt auch auf dem Raspberry Pi 3 die CPU voll ausnutzen mit OpenBSD.
Genau. Ja, das ist schon cool. Praktisch. Ja, ich habe jetzt noch keine gesehen, wie gut das Ding performt und so, aber ich nehme an, halt so gleich gut wie so ein Linux wird das schon sein, von dem her. Und es ist jetzt ja normalerweise auch nicht so, dass man sich so ein Raspberry Pi hinstellt, wenn man jetzt super viel Performance braucht. Also.
Nein, dafür baut man dann ein Raspberry Pi Cluster.
Genau. Dann nimmt man dann einfach mehr davon.
Mehr. Richtig.
Genau. Ja, ist da, könnt ihr installieren. Ist irgendwie, glaube ich, 2 Wochen früher als geplant gekommen. Cool.
Nein, das geht doch nicht. Man kann doch nicht früher releasen als geplant. Die haben wohl ihre Schedules nicht im Griff. Haben nichts zu tun oder was?
Ich weiß nicht so genau, was was sie sich überlegt haben, aber vielleicht haben sie nichts zu tun. Vielleicht war es auch wegen dem Meltdown und Spectre-Kram, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt schneller. Lieber früher als später.
Ja, das wäre ja eine sehr ehrenwerte Motivation.
Wobei, ich habe das, glaube ich, auch gepickt. Sie haben das, glaube ich, auch auf alle supporteten OpenBSDs gebackportet und released. Also, von dem her, ja, muss man einfach updaten. Naja, gibt's auf alle Fälle, könnt ihr jetzt auf einen, wenn ihr mal mit BSD rumspielen wollt, könnt ihr jetzt auf einem Raspberry Pi 3 beispielsweise, könnt ihr euch mal ein OpenBSD installieren, gefahrlos, ohne dass ihr euch gerade euren großen Server irgendwie mit BSD verkrebeln müsst.
Und dann zieht ihr nach und nach alles von dem großen Server auf den Raspberry Pi um, weil OpenBSD so gut performt, könnt ihr dann irgendwann den großen Server wegschmeißen.
Genau. Soweit der Plan. Oder so.
Oder so ähnlich. Schnell weiter, bevor ich mir Quatsch erzähle. Holy Boli, mit einem einfachen Beep bekommt man neuerdings Root-Rechte?
Genau. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut, aber es klingt halt nur schon mal lustig. Ich glaube, aktuell ist auch noch gar nicht ganz klar, was, also klar schon, aber noch nicht published, was genau kaputt ist. Auf alle Fälle gibt's ja auf Linux dieses Kommandozeilentool Beep und da ist wohl eine Sicherheitslücke drin. Und das ist ein bisschen problematisch, weil dieses Beep halt irgendwie auf den Lautsprecher zugreifen muss und darum so ein bisschen mehr Rechte braucht, weil es dann mit Hardware sprechen will. Ja, und es gibt wohl ein Source-Code-Patch.
Überrascht mich jetzt ein wenig, weil normalerweise ist alle Hardware doch ein etwas unter /dev, dem man Rechte geben kann. Warum muss dieses... Naja, okay. Ich bin auf die Details gespannt.
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall hat sich jemand dann halt irgendwie den Spaß gegönnt und eine halt ein Logo kreiert und eine Webseite und das Ding dann Holy Beep genannt. Ja, es ist ganz lustig, ob es das wirklich braucht. Weiß ich nicht. Genau, und da es gibt ein Patch, also ihr könnt euch das patchen oder ihr könnt es auch einfach deinstallieren, weil es gibt, glaube ich, wenige Use Cases, wo man wirklich dieses Beep braucht. Ja.
Oftmals erschreckt man sich auch mehr, wenn der Rechner dann auf einmal piept. Oder das NAS unkontrolliert anfängt zu piepen und man nicht nachvollziehen kann, warum. Weil in die Logs nicht ordentlich was geschrieben wurde. Aber vielleicht hat sich da jemand Root-Rechte verschafft.
Wir hoffen
mit der
nicht.
News? Richtig. Was ist GDPR?
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Das ist mir heute... Wir sollten das eigentlich vielleicht wissen, weil es ist die General Data Protection Regulation.
Ja, das hat einfach auf Deutsch ein anderes Kürzel.
Ah, das ist gut möglich, ja.
Wie heißt deswegen,
das auf Deutsch?
Das ist, oh Gott, da reden auch im Moment alle von, das ist diese neue Grundrechtsverordnung. Nee. Ja, wir sollten das wissen. Wir sollten da vielleicht mal ausführlich drüber reden.
Genau, willst du das zusammenfassen, oder?
Was, worum es da jetzt geht? Ich kann kurz, worum es... mach du mal weiter.
Also, es gibt eben diese General Data Protection Regulation, das ist dieses GDPR. Und ja, da stehen halt wohl so ein paar Regeln drin und das 25. Mai, seit dem 25. Mai ist das aktiv. Und es führt beispielsweise dazu, dass bei einem Whois eigentlich fast nichts mehr angezeigt werden sollte. Also das Whois ist dann eigentlich mehr oder weniger leer. Und ich habe das jetzt irgendwie mitbekommen, weil sich ganz viele dieser Security-Forscher, beispielsweise Krebs on Security, sich halt irgendwie so ein bisschen am Rumheulen sind, dass es ja dieses Whois halt voll wichtig ist und dass sie das halt voll für ihre Arbeit brauchen und dass es dazu führen wird, dass irgendwie mehr Spam, mehr Scam irgendwie passieren wird, weil sehr viel dieser Arbeit, diese Leute zu identifizieren und zu schauen, wer diese Botnets betreibt, halt irgendwie bei Security Researchern gemacht wird und nicht irgendwie bei Law Enforcement. Und die dann halt damit ein sehr mächtiges Tool verlieren, weil sie jetzt halt im Prinzip einfach jede Domain anschauen können. Und logischerweise werden diese Leute, die halt irgendwie Spam oder Botnetze betreiben, da nicht ihr richtigen Namen reinschreiben und man kann halt dann einfach ein Whois machen und schauen, ah, okay, das war der. Aber es führt halt dazu, dass sie da was reinschreiben müssen und dass man das nachschauen kann. Es ist häufig so, dass man halt irgendwie irgendwelche Patterns sieht oder ja, beispielsweise ist immer irgendwie mit der gleichen Fake irgendwie die gleiche Fake-Adresse verwendet wird und so, und man über das dann halt irgendwie so ein bisschen tracken kann, welche Domains gehören jetzt gerade zu diesem Botnetz oder so. Ja, ich persönlich sehe den Punkt, aber ich sehe irgendwie nicht ein, warum man damit die Privatsphäre irgendwie aller einschränken muss. Das sehe ich halt irgendwie nicht ganz. Und darum finde ich was die EU jetzt halt gemacht hat und gesagt hat, ja, das ist halt irgendwie, ja, ist halt Privatsphäre und darum muss das da halt nicht einfach drinstehen. Finde ich eigentlich auch der richtige Ansatz, wo man dann irgendwie ja ein mehrstufiges System machen muss, um irgendwie gerade so Security Researchern irgendwie den Zugriff wieder zu erlauben oder dass sie irgendwie Botnetze tracken können. Ja, müsste man sicher drüber diskutieren, aber irgendwie hat sich auch niemand aus dieser Szene so darum gekümmert, dass irgendwie ein besseres System als das Whois-System. Also was ich zum Beispiel auch einsehe, dass da eine E-Mail-Adresse drinsteht, irgendeine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Gerade so irgendwie, oh, irgendwie das WordPress ist gerade eine Spam-Schleuder. Ich schaue mal ins Whois und schreibe dem Typ halt eine Mail und sag, hey,
ja,
dein Ding ist irgendwie geowned und spammt rum. Das sehe ich ja zum Beispiel total ein, aber ich sehe zum Beispiel nicht so ganz ein, warum da irgendwie eine Adresse drinstehen muss.
Ja gut, und was machst du, wenn da Leute E-Mail-Adressen angeben, die nicht erreichbar sind? Also dann finde ich, sollte schon ein Zwang dabei sein, dass darauf reagiert werden muss. Also
ja, aber das, ich meine, du kannst, was machst du bei einer Telefonnummer und einer richtigen Adresse? Gehst du da vorbei und sagst dem Typen persönlich, oder? Ich meine, das passiert ja auch nicht, also
ja.
Das sehe ich nicht. Wenn es nur darum geht, jemanden zu kontaktieren, dann reicht halt eine E-Mail-Adresse.
Ja.
Im Prinzip. Und
ich möchte nicht von
irgendjemandem angerufen werden, selbst wenn mein irgendwie Server gehackt ist oder so.
Bei DE-Domains sollten wir da eine DE-Mail-Adresse nehmen.
Eine DE-Mail, genau.
Ja, einfach weil sicher und erreichbar und viel besser. Das Spannende mit Whois ist ja auch, dass die DENIC, wenn du Whois Abfragen machst, da, dir schön dahin schreibst, hier für DENIC-Adressen siehst du hier keine Details, dann musst du schön über unsere Web-Abfrage gehen.
Ja, sehr, sehr schön. Und den Use Case, wenn halt irgendwo Scheiß passiert, dass man die runternehmen kann und so, das kann man ja unabhängig davon zu wissen, werden das ist, also ohne die Whois-Information, da kann man ja trotzdem noch zum Registrar gehen und sagen, Domain XY beteiligt sich irgendwie an diesem Verhalten, ist irgendwie Teil eines Botnets oder so, ist ein Control-Server für ein Botnetz oder so, wir wollen das abschalten. Und das geht ja auch. Es geht ja unabhängig davon, ob dann da ja Namen drinsteht. Darum, ja. Die Idee ist eigentlich ja ganz nett und so, aber die Umsetzung ist halt scheiße und es hat sich halt irgendwie niemand aus dieser Security-Szene, die jetzt voll irgendwie am Rumheulen ist, zumindest gefühlt in meinem Twitter, darum gekümmert, dass es was Besseres gibt, und jetzt gibt's dann halt, jetzt ist halt die EU irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, ja, aber die Privatsphäre der Leute ist halt auch wichtig. Und jetzt gibt's halt einfach nur Privatsphäre für Leute und nichts mehr für, ja, die Security-Menschen. Ja. Irgendwie so als Privatperson ist das dann halt so, ja, eher so ein Sie-Problem und nicht so ein Ich-Problem, weil ich halt nicht zu den Leuten gehöre, die irgendwie jetzt regelmäßig Dinge in Whois Records nachlesen müssen, wollen. Auch wenn ich natürlich, also ich sehe den Punkt total, dass es halt Sinn macht und dass man darüber Dinge tracken kann und so. Aber dafür irgendwie dann die Privatsphäre aller Leute aufgeben.
Nein, man beziehungsweise, gibt sie nicht auf, man schützt sie. Das Informationsbedürfnis aller Leute, das ignoriert man, oder nicht?
Was, wenn man... Also so wie es vorher
oder
war...
Oder habe ich es jetzt verdreht?
Ja, so wie es vorher war... Way too complicated. so wie es vorher war, hat man halt einfach irgendwie das... ja...
Whois nutzen können, um die Daten nachzugucken. Die EU hat jetzt gesagt, das ist zu detailreich und ist eingeschränkt. Und damit das Informationsbedürfnis der normalen Leute hinten angestellt und das Datenschutzbedürfnis nach vorne gebracht.
Ja, genau.
So. Und damit aber für alle normalen Leute ist verkompliziert. Zum Schutze aller.
Warum verkompliziert?
Ja, weil du ja jetzt schwieriger an die Daten kommst, die du vorher so einfach per Whois abrufen konntest.
Ja, wenn, aber ich glaube nicht, dass viele normale Leute in Anführungszeichen irgendwie Whois-Abfragen gemacht haben. Also ich glaube, das ist schon eher so ein, also ich weiß nicht, wie viele Whois-Abfragen du so deinem täglichen Arbeitstag irgendwie machst. Ich mach das irgendwie, ich brauche das nicht zum Arbeiten.
Nein, in meinem Arbeitstag gar nicht.
Aber ich track halt natürlich auch keine Botnets oder schaue irgendwie mit welchen Domains sich Malware connected und welche.
Wenn natürlich, der Punkt ist eigentlich ein anderer. Der Punkt ist doch vielmehr noch, dass, und das glaube ich, meintest du gerade eben mit dem, was über Twitter rüber geschwappt ist, dass sie letztendlich einen Bärendienst erwiesen haben, den Leuten, die gegen die Botnets vorgehen wollen, indem sie sie analysieren. Weil sie jetzt die Analyse schwieriger machen.
Das ist halt eben genauso. Das ist halt echt für sie ein Rechtsproblem und darum sind sie alle irgendwie nicht so ganz happy. Ja. Aber ja, ich persönlich werte meine Privatsphäre dann halt irgendwie auch höher. Und es kommt dann halt auch häufig irgendwie so das Argument, ja, es gibt ja diese Whois Protection und bla und blub. Ja, finde ich aber irgendwie auch so ein Pseudo-Argument, weil ich finde, das sollte halt by default privat sein und ja. Und nicht irgendwie, ja, du musst dir dann irgendwie nochmal für 9,99 irgend so eine Whois Protection dazu klicken.
Oh, doch, mehr Umsatz, mehr Einnahmequellen, man braucht mehr Wirtschaftszweige.
Ja, also das sehe ich irgendwie auch nicht so ganz ein, warum das so eine akzeptable Lösung sein soll. Also nur weil es geht, ja, stimmt, kann man natürlich für die meisten Domains und so kann man irgendwie hingehen und viele Registrare und so ist das sogar gratis. Da ist dann einfach so ein Häkchen, das man setzen muss. Aber ich finde, das sollte irgendwie by default so sein.
Also eher ein Opt-out als ein Opt-in.
Genau. Und ja, dass man vielleicht eben genau so eine E-Mail-Adresse oder so oder halt so einen Weg, um kontaktiert zu werden, angibt.
Und ein zuverlässiger Weg. Also ich, wo da, ja, da geht alle 3 Monate Mail hin und da musst du innerhalb von 2 Tagen draufklicken.
Ja.
Bam.
Das
ansonsten wird deine Domain freigegeben. Ich habe nämlich so einen Fall. Also jetzt privat, ich würde gerne an eine Domain drankommen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich an den Eigentümer kommen soll, weil die Whois-Daten sind dürftig. Die Namensvettern von demjenigen, die eingetragen sind, also ne, die man dann über Xing findet, weil wenn man nach dem Namen sucht, haben alle gesagt, sie sind's nicht. Und jetzt? Super. Ja.
Kannst du halt gut, ne? Nur weil du deine Mail hinschreiben kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass er dann auch auf deine Mail antworten muss und so.
So ist das.
Ich meine, da kann man halt trotzdem noch sagen, ja, interessiert mich jetzt halt nicht, schreibe ich nicht zurück.
Diese ignoranten Menschen, gerade bei E-Mail. Lass uns schnell das Thema wechseln, sonst fange ich
genau an,
E-Mail-Kommunikation loszulegen.
Ja,
für aber E-Mail-Kommunikation, more scams and spams.
Ach so, das gehört dazu, das ist einfach noch so ein zweiter Artikel. Ja. Ich habe da zweimal Crips on Security verlinkt, der nicht so happy ist, dass die EU jetzt halt gekommen ist. Gerade für ihn ist das natürlich ein sehr wichtiges Tool, und jetzt kommt halt einfach die EU und sagt, ja, gibt's jetzt halt nicht mehr. Privatsphäre unserer Leute ist halt wichtiger als dein Interesse, irgendwie Botnets zu tracken. Und er sagte halt eben, dass es zu mehr irgendwie Scam und Fraud und so führen wird. Ja. Sehe ich persönlich eher kritisch, aber.
Ja. Wo wir bei Security sind. Ich bin da über eine nette Sache gestolpert, um Security-Informationen einfacher zugänglich zu machen, wenn wir jetzt auf der einen Seite Whos nicht mehr richtig nutzen können. Es gibt ja das Projekt securitytxt.org, und die schlagen vor, dass man genauso wie die robots.txt in das Root-Verzeichnis von seinem Webserver eine Security.txt legt, und da sind Informationen darüber drin, wie man kontaktieren kann, wenn man Security-Input hat, über welchen Weg man verschlüsseln kann, also man verlinkt dann seinen PGP-Key, und man verlinkt auch Informationen darüber, welche Security-Policy diese Domain vertritt. Und so haben Leute, die an dieser Security-Information interessiert sind, direkt alles auf einen Schlag sichtbar. Auf securitytxt.org gibt es einen Generator, und so kann man das schnell auch auf der eigenen Website implementieren.
Ja, klingt gut. Die Frage ist, ob es sich durchsetzen wird.
Ja.
Cool an so einem Ding ist natürlich, wenn es halt einfach mehr oder weniger auf jeder Seite du das einfach eingeben kannst, und es funktioniert halt. Und solange es keinen Zwang gibt.
Ja. Wird sich das nur sehr, oder auch keine Motivation, das zu nutzen,
ja.
Die das nur sehr schleichend durchsetzen. Andererseits gibt es ja auch Seiten, die ein explizites Interesse daran haben, über Security-Dinge informiert zu werden, wenn jemand sie findet. Und es gibt ja eben auch die Whitehead-Hackers, die da gerne drüber reden, bevor sie es publizieren. Dann muss man halt auch den Kanal zur Verfügung stellen. Und wenn man jetzt als Website eine Seite hat, wo man das vielleicht nicht gerade auf die Frontseite mitschreiben möchte und auch nicht ins Impressum schreiben möchte, weil dann die ganzen Leute, die sich mit der Technik sich nicht auseinandersetzen wollen, das fragwürdig interpretieren, dann hat man so zumindest noch so einen anderen Kanal, die Informationen zur Verfügung zu stellen.
Ja, ist auf alle Fälle eine gute Sache, kann man ja mal machen. Sieht es auch nicht nach viel Aufwand aus, so ein Textfile anzulegen.
Ja.
Wenn es sogar einen Generator gibt.
Easy.
Um Dinge in Textfile zu schreiben, finde ich gut.
Ja, das Nette an diesem Generator ist halt, dass da ein Formular drumherum ist mit Beschreibungen, damit die Leute, damit man auch den Background dazu bekommt, warum dieses Feld jetzt gerade abgefragt wird. Und
sehr praktisch.
Ja, auf jeden Fall. Genau, damit sind wir schon mittendrin in den Themen?
Themen, genau. Ich mache so gelegentlich so Fotos, so mit Farben und so.
Ja, so mache ich auch viel und
so
gerne.
Mit digital, und dann ist ja die interessante Frage, ja, so Post-Processing, so Fotos bearbeiten, wenn man RAW-Fotos macht, vielleicht mal so ein bisschen noch an Farben rumspielen und vielleicht irgendwo mal noch was rauseditieren, und es halt, braucht halt irgendwie alles Zeit und ist alles aufwendig, aber macht das Foto meistens dann halt auch nochmal schon so noch so ein bisschen besser. Kann man halt einfach noch viel aus Bildern rausholen. Ja, ich habe das jetzt so ein Zeitchen unter Linux probiert. Das funktioniert grundsätzlich auch. Es gibt mit GIMP und irgendwie RAW Therapy und Darktable gibt es all diese Dinge, die irgendwie so ein Lightroom und so ein Photoshop leistet, gibt's für Linux. Ich weiß jetzt nicht so Feature für Feature, ob das irgendwie wirklich alle Features genau gleich hat.
Ah, die braucht man normalerweise aber auch nicht.
Genau, so auf dem Level, wo ich es benutze, können die grundsätzlich die gleichen Dinge. Aber jetzt so aus dem Usability-Standpunkt kann man halt einfach nicht viel gegen so ein Lightroom und gegen so ein Photoshop sagen, während bei den Linux-Tools so ein GIMP zu bedienen halt einfach schon so irgendwie so ein 2-3 Jahre Erfahrung benötigt, so gefühlt.
Nein, so schlimm ist echt nicht. Also erst recht, wenn man Photoshop wirklich mal nicht nur zu benutzen gelernt hat, also nicht gemerkt, wo ist der Button, den ich klicken muss, sondern verstanden hat, was man da tut, dann wird GIMP schon sehr schnell einfach. Und an der GIMP UI ist ja auch einiges gedreht worden. Ich finde, die haben da deutliche Fortschritte gemacht. Und das Dritte ist, dass es mittlerweile auch auf YouTube quasi zu jeder GIMP-Frage, ich habe das mal so an 4-5 Fragestellungen ausprobiert, Videos gibt, die einem erklären, wie man es macht. Das heißt, so diese grundsätzlichen Zuschneiden, Skalieren, Farbanpassungen, Fragestellungen lassen sich da mit einer Viertelstunde Zeit und ein bisschen Aufnahmebereitschaft durchaus erschlagen.
Ja, das Ding ist halt so, wenn ich ein Photoshop aufmache, erschließt sich mir intuitiv, wie ich das jetzt machen muss, in meisten Fällen, für so die einfachen Dinge. Und das fehlt mir halt bei GIMP total. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, das möchte ich auch nicht ganz ausschließen. Oder halt einfach damit, dass ich früher halt auch schon mal irgendwie so ein bisschen mehr mit Photoshop gemacht habe, als dass ich mit GIMP jemals gemacht habe.
Ich unterstelle, dass dieses mehr damit gemacht haben ein ganz wesentlicher Teil ist, Photoshop ist kein einfaches Tool. Dafür kann das Ding zu viel und macht auch zu viel, wenn man da wild drin rumklickt, glaube ich, verliert man sich da sehr, sehr schnell. Oder habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich zu Hochschulzeiten so verschiedene Photoshop-Workshops mitmachen durfte und konnte. Und dadurch dieses Grundlagenwissen irgendwann mal mitbekommen habe. Aber du hast recht, dadurch kann man natürlich sehr viel schlechter jetzt mitreden, was da eigentlich wirklich wie auf einen normal unbedarften Benutzer wirkt.
Ja, das, also ich meine, die Sicht ist, glaube ich, sowieso schwierig zu haben. Da müsste man wirklich einfach noch gar nie... Naja, auf jeden Fall gibt es halt dieses Lightroom, dieses Photoshop halt nur für Windows. Ja, und ich habe da halt wieder mal ein bisschen mit rumgespielt und ich überlege mir halt immer noch, ob ich mir das leisten will. Mittlerweile nennen sie es ja irgendwie Creative Cloud.
Ja, genau.
Ist halt irgendwie so.
Ja? Ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt seit etwas mehr als einem Jahr habe ich das Creative Cloud Abo. Sie sind gerade ein bisschen im Umbruch. Es gibt das Lightroom Classic CC. Und das ist das, was früher einfach Lightroom war. Und es gibt das neue Lightroom CC. Und dieses neue CC, das zielt komplett auf Cloud-Plattform ab. Und das greift auch am weitesten ineinander mit der Mobile-App, die sie haben. Die Mobile-App ist ganz respektabel, hat viele Funktionen leicht zugänglich und wirklich gut für die Mobile-Screens optimiert. Gibt es sowohl für Tablets als auch für die Handys. Und zwar in der Mehrzahl, weil sowohl Android als auch iOS. Und wenn man dann dafür bezahlt, bekommt man auch ein Cloud-Kontingent, worüber zwischen den Lightroom-Instanzen auf dem Desktop und den Mobilgeräten gesynkt wird. Und das funktioniert recht zuverlässig und ist echt angenehm zu benutzen. Diese Integration mit dem Tablet war damals auch für mich die Motivation, es eigentlich zu klicken. Ich habe eigentlich, als ich mich nach einem neuen Tablet umgeguckt hatte, danach gesucht, ich glaube, ich habe das auch irgendwann schon mal angerissen, danach gesucht, nach einer guten Möglichkeit, meine Fotos auf dem Tablet sortieren zu können und dann auf dem NAS wieder ablegen zu können, meinen ganzen Foto-Workflow vom Bildschirm wegzukriegen auf den tragbaren Bildschirm, einfach weil ich, da ich den ganzen Tag schon am Bildschirm arbeite, von diesem Schreibtisch irgendwann mal wegkommen möchte. Auf der anderen Seite aber für die Fotonachbearbeitung immer wieder zurück an den Schreibtisch muss. So, und die Alternativen, die sich dann da so geboten haben, waren nicht viele. Und ja, ich finde es schade, dass Adobe da so ein dermaßener Platzhirsch ist, aber wenn man was Benutzbares haben will, landet man zwangsläufig dort. Zu den Schwächen ist ganz klar, dass größte Manko aus meiner Sicht, dass so mit mehreren Benutzern den Katalog zu benutzen, ist nicht so wirklich vorgesehen. Was schade ist, wenn man Familie hat und gerne die Fotos nicht für sich behalten möchte und auf der anderen Seite aber auch nicht die Zeit hat, jedes Fotoset durchzugehen und ein richtiges Album draus zu machen, sondern eigentlich so die Fotosammlung teilen möchte, sodass auch jemand anders die durchsuchen kann und mit den Fotos dann was Kreatives anstellen kann, ohne dass man selbst involviert sein muss. Das ist so das, was am meisten stört. Ein bisschen schade ist auch, dass das Vorabladen oder Cachen auf den Mobilgeräten nicht möglich, nicht vorgesehen ist. Also der lädt zwar Dinge, aber es ist nicht so ganz eindeutig, was er wann geladen hat. Wenn ich also am Flughafen sitze und weiß, ich verbringe die nächsten 4 Stunden im Flugzeug und würde gern die Fotos durchsortieren, die in meiner Creative Cloud liegen, kann ich das nicht veranlassen, dass das Tablet dann die Sachen alle runterlädt und auch präsent hat. Oder er müsste ja nur diese Smart Previews präsent haben, beziehungsweise es müsste eigentlich einstellbar sein, was er runterlädt und cached, weil wenn ich intensiv bearbeiten will, will ich eigentlich das komplette Bild auf dem Device haben.
Ja.
Ja, genau. Und da gibt's noch so ein paar Spezialsachen, die hoffentlich bald kommen. Das eine ist das Synken von Text zwischen der Mobilvariante und der Desktop-Variante. Das funktioniert nicht ganz zuverlässig. Bewertungen werden mittlerweile ganz gut gesynkt. Dynamische Alben kann man in Lightroom Classic auf dem Desktop super benutzen, um die Sammlung zu organisieren und sich so gezielt aus seinen, sagen wir mal, man hat da so 5 Jahre Fotos drin liegen, sich da gezielt was rauszusuchen, dafür sind diese dynamische Alben super. Aber wenn man dieses Album dann auf dem Desktop eingerichtet hat und dann gerne auf die Couch gehen möchte, um die Fotos, die da gefunden wurden, zu sortieren und durchzugehen, dann stellt man fest, dass der Sync dieses dynamischen Albums auf das Tablet nicht funktioniert. Nicht vorgesehen ist einfach. Es gibt da ein Plugin für, was ich nicht ausprobiert habe. Ich hoffe, dass das einfach vervollständigt wird. Und das ist das, was ich eingangs dann meinte mit dem Umbruch. Man merkt irgendwie, dass dieses alte Lightroom noch weiter gepflegt wird, weil das ist so das Power-User-Tool, das kann alles. Und dass das CC gepusht wird, weil sie das für die Zukunft halten. Aber der Funktionsumfang von dem CC ist noch nicht da, wo das Classic ist. Und sie versuchen es beieinander zu halten, dadurch, dass man effektiv einen Cloud-Katalog hat. Das ist ganz cool, weil so kann man eben die Mobile-Apps mit dem Classic auf dem Desktop zusammen nutzen. Aber auf der anderen Seite wird einem darüber die Diskrepanz zwischen den beiden auch immer wieder deutlich. So ein
ja, und
Hin und
Her.
Du
musst, was für mich auch noch so ein bisschen ein Problem ist, du musst halt du musst ihre Cloud benutzen. Und ich will das eigentlich nicht auf, ich will meine Fotos nicht auf ihrer Cloud liegen haben.
Ja, das genau, halt das hat mich auch genervt, weil eigentlich möchte ich eine Lösung haben, wo ich sage, wo die Fotos liegen. Und das ist vorzugsweise auf meinem NAS. Und die Foto-Apps auf den NAS sind grausam, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, das ist halt ein Kompromiss. Und jetzt habe ich 3 Orte, wo sie liegen. Jetzt habe ich mein NAS, wo die Fotos liegen. Ich habe die Adobe Cloud, wo die Fotos liegen. Und ich habe zum Teil dann auch noch die Apple Cloud, weil die Fotos, die ich von der Kamera direkt aufs iPad synke, um sie dann, weil ich gerade nicht zu Hause an meinem Rechner bin, um sie dann ins Lightroom auf dem Tablet zu laden, die liegen dann auch noch als Kopien in dem Fotos auf dem iPad. Und das da wächst ein Wust an, das ist unglaublich.
Vielleicht können wir das positiv framen und sagen, das ist eine Backup-Strategie, dass es an 3 Orten liegt.
Ich weiß ja nicht. Ja, kann man versuchen.
Kann man ja mal so behaupten. Ja, aber ich bin mir jetzt halt echt auch am Überlegen, dass das, was halt wirklich auch sehr uncool ist, dass es halt nicht, also gerade dieses Creative Cloud-Zeug, dass ihre alten Apps, also ihr Lightroom Classic irgendwie nicht auf Linux läuft, okay, kann ja sein, aber was ich halt nicht verstehe, warum ihre ihre neuen Creative Cloud-Dingen halt nicht einfach dann auf allen Plattformen laufen. Das finde ich halt echt schade. Weil das wäre dann so ein Ding, das und dass ich selber bestimmen kann, wo meine Bilder liegen, was man im Classic ja kann. Also das Classic kannst du ja irgendwie sagen, wo dein Kram liegt.
Hm.
Das halt nicht
genau,
das mit Apps und so, aber zumindest das wäre jetzt etwas, wo ich drauf verzichten kann, beziehungsweise wo ich, wenn ich sagen kann, so bestimmte Bilder, diese möchte ich jetzt gerade irgendwie mit meinen Mobile Devices synken, das wäre gut genug für mich.
Das ist die Strategie, die ich fahre. Ich ziehe die Bilder oder ich versuche mich daran zu halten, dass ich nur so wenige wie möglich direkt auf dem Tablet in Lightroom reinziehe, sondern normalerweise ziehe ich sie am Rechner aufs Dateisystem, was dann wahlweise der Rechner selbst ist oder das NAS, und ziehe sie von da aus dann ins Lightroom und dann selektive Alben oder Subcollections davon landen dann in der Cloud, wo sie dann mit dem Tablet synchronisiert werden.
Genau.
Also und dadurch liegen die eigentlichen Dateien liegen immer noch auf meinem NAS. Das ist, und was ganz okay ist, wenn man unterwegs ist und den Laptop dabei hat und das den Import nach Lightroom dann von der lokalen Platte macht und die Bilder später aufs NAS verschiebt, damit kommt Lightroom ganz gut klar. Also dann merkt Lightroom halt, ob die Bilder liegen nicht da, wo ich sie erwartet habe, sag mir mal, wo sie sind. Und dann sagt man ihnen das zu einem Bild. Und dann realisiert er, ich habe hier noch 34 andere Bilder aus dem Verzeichnis, die liegen dann ja jetzt auch da. Und das ist schon ganz zuverlässig. Ja. Was immer noch ein Manko ist zu Aperture, was ich früher benutzt habe, ist dass Lightroom die Kombination des Out-of-Cam-JPEGs mit dem RAW überhaupt gar nicht bietet. In Aperture hatte ich die Möglichkeit, der hat die als Kombinationen abgelegt.
Ja, aber warum hast du deine Kamera überhaupt so eingestellt? Also
ich mache das, weil die Out-of-Cam-JPEGs ganz oft mir reichen. Ich mache die, bevor ich jetzt so viel Lightroom benutzt habe, weil mittlerweile gucke ich dann natürlich alle Offs an, alle Rohdaten und exportiere dann das komplette Album und habe dann wieder komplett JPEGs. Das heißt, ich bräuchte jetzt nicht mehr die JPEGs mitspeichern, das ist korrekt. Vorher war es so, dass ich habe mir dann einfach die Bilder angeguckt, die out of cam waren und war mit 80% davon zufrieden. Und bei den 20% wollte ich aber die Möglichkeit haben, aus den Rohdaten zu entwickeln und habe sie deswegen immer mitgezogen. Und im Aperture bin ich dann halt hingegangen, habe bei denen, die mir nicht gepasst haben, gesagt, nutz für das hier bitte das Rohdatenbild mit den Anpassungen, die ich jetzt von Hand mache. Und beim nächsten Export hat er halt bei den JPEGs einfach nur die JPEGs kopiert und bei den Rohdatenbildern dann das JPEG daraus erzeugt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt benutze nur und ausschließlich die Rohdatenbilder. Was dadurch verloren geht, ist halt die Qualität der Out-of-Cam-JPEGs, die bei meiner Kamera schon extrem hoch ist und ich manchmal mit dem, was Lightroom macht, nicht zufrieden bin und von Hand da auch nicht hinkomme. Einfach weil mir wahrscheinlich die Übung fehlt und das Know-how.
Gut, da gibt's bestimmt so Profile.
Stimmt, aber die Kamera, also das ist dann wieder Aufwand, den ich eigentlich nicht treiben müsste, weil die Kamera das ja schon richtig gemacht hat.
Ja, keine Ahnung, ist irgendwie, ja, ich hab das nicht, ist nicht so überhaupt nicht mein Workflow, dass ich irgendwie das beides mache, sondern ich mache halt immer die RAW. Und dann, ja, manchmal bin ich irgendwie zu faul, da irgendwie groß von Hand was nachzueditieren und dann sage ich halt einfach, ja, render mir die halt einfach mal alles JPEG und fertig.
Ja.
Aber das ist dann gut genug für mich. Ja,
und man darf sich einfach nicht, also mittlerweile mache ich das auch immer weniger, man darf sich das nicht mehr angucken, die Unterschiede dann. Weil dann fällt mir wieder auf, jetzt hätte ich aber eigentlich schon lieber noch bei einem Drittel von den Bildern lieber die aus der Kamera gehabt. Aber gut.
Tja, das, ja, keine Ahnung. War ich jetzt noch nie so unzufrieden, beziehungsweise wenn ich was machen will, dann ja, habe ich dann irgendwie selber ein Look und Feel im Kopf, was ich dann erreichen will und dann ist das meistens sowieso nicht das, was aus der Kamera fallen würde. Und dann ist es auch egal. Ja, das Abo-Modell ist halt echt auch fies mit irgendwie, ich glaube, 10, 11 Euro pro Monat.
Ja. Ja, das ist, das, dafür muss es einem schon ein wertvolles Hobby sein. Also, ich finde auch, das habe ich mich am Anfang auch sehr drüber geärgert. Moment, ist es halt einfach da. Und ich versuche es viel zu nutzen, so dass ich mir selbst gegenüber rechtfertigen kann, da ich das Geld ausgebe.
Ja. Dann habe ich noch so was Kleines gepickt hier. Und zwar den Fast Picture Viewer Codec Pack.
Was macht der?
Der macht, dieses Windows ist ja alles ein bisschen zum Davonlaufen. Aber
da Moment, nochmal zurück zu dem Windows. Du hast jetzt, damit du Lightroom vernünftig benutzen und testen kannst, hast du dir extra ein Windows installiert.
Nee, ich habe mir nicht extra ein Windows installiert. Ich habe halt ein Dual Boot mit Windows, weil ich halt auch so gelegentlich so Computerspiele in nicht ruckelig spielen will, und das geht auf meinem Linux mit der gleichen Grafikkarte irgendwie nicht. Warum? Ja, gute Frage. dementsprechend, und dann gibt's halt, dann habe ich halt auch Spiele, die ich spiele, die halt, die es halt gar nicht für Linux gibt. Und darum habe ich halt so ein Dual Boot, und da habe ich einfach nochmal so eine kleine SSD drin. Und da ist halt so ein Windows 10 drauf. Und das boote ich halt so gelegentlich, und da drauf habe ich das dann mal jetzt Lightroom installiert und Photoshop und so. Jetzt, aus irgendeinem Grund, es gibt zwar so ein RAW-Package, was RAW-Fotos dann gleich im Explorer und so mit Preview anzeigt. Es funktioniert aber irgendwie nicht für alle Kameras und sieht nicht so aus, als hätte Windows ein Interesse dran, das irgendwie zu updaten. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, aber nun gut. Und was dieses Codec-Pack macht, ist halt einfach diese RAW-Fotos zum Beispiel im Explorer halt dann einfach als Preview darzustellen. Und es macht das halt irgendwie dann für alle RAW-Formate, die man sich halt so vorstellen kann. Also irgendwie dann aus Canon, Nikon, Olympus, Sony, Fuji-Kameras, Panasonic, ist dann im Prinzip egal. Und es funktioniert einfach.
Cool.
Und was ich persönlich jetzt zwar nicht unbedingt brauche, aber schon eigentlich ganz cool ist, es macht halt auch irgendwie Previews für solche Dinge wie PSD, also Photoshop-Files.
Mhm.
Und das finde ich halt eigentlich wirklich, ist eigentlich echt geil. Weil du gerade so, wenn du so ein paar Files hast und du dir jetzt vielleicht mal nicht super Mühe gegeben hast beim Benamsen der Dinger, dann heißen sie halt dann irgendwie Project 1 und Project 2 und Project 3 oder so. Und du weißt dann natürlich irgendwie eine halbe Woche später nicht mehr, was jetzt was war. Und dann hast du halt einfach so ein kleines Preview vom Bild. Ja, ist halt so ein kleines Ding. Das ist irgendwie so ein Codec-Package, was man sich dann halt installieren kann. Wofür man dann halt aber auch irgendwie wieder $10 ausgibt oder so. Was halt auch einfach so...
Softwareentwickler wollen auch leben. Das ist nicht schlimm, für Softwaregeld zu bezahlen.
Genau. Aber so, ja, ist irgendwie so ein Feature, was eigentlich so ein OS... Also jetzt diese PSD-Dateien vielleicht nicht, aber jetzt so normal RAW-Fotos anzeigen. Und sie können es auch für gewisse Kameras, funktioniert das, lustigerweise.
Ja.
Aber genau für meine funktioniert es natürlich nicht. Da habe ich halt geschaut, ja, was kann man dagegen machen? Und so die allgemein akzeptierte Lösung ist wohl, man gibt halt irgendwie mal $10 aus und kauft sich halt dieses Codec-Package und installiert sich das halt einfach. Funktioniert dann halt auch wunderbar, aber ja, dachte ich, kann man dann mal ausgeben. Finde ich auch okay. So für das, was es dann alles macht, finde ich so $10 einmalig, und irgendwie kommt dann, glaube ich, auch für gewisse Dinge noch Update ein Momentchen lang.
Ja, und dann funktioniert das Zeug, was man gerne benutzen will, funktioniert dann einfach und gut ist. Ja.
Finde ich jetzt okay. Finde ich jetzt okayer als irgendwie jeden Monat gleich viel für das Photoshop-Zeug. Naja.
Ja, das stimmt, absolut. Aber es gibt's nicht immer noch die Möglichkeiten, Lightroom auch zu kaufen?
Das
Dann hat man zwar
Lightroom
dieses
Classic,
PC-Zeug
ja.
nicht, aber man kann tatsächlich immer noch eine Box kaufen.
Ja, das ist wohl so, das Classic kann man sich irgendwie Version 6 oder so, glaube ich, kann man sich immer noch kaufen. Ja. Weiß halt nicht, wie lange das dann auch irgendwie supported wird und so.
Ja.
Das
genau.
ist dann halt.
Das ist, genau, wenn man aber mit dem Status quo zufrieden ist und das 2 Jahre erstmal nutzen will, dann kann sich das lohnen. Kann.
Ja, muss man sich dann halt überlegen. Ich bin es mir auch noch am Überlegen, ob ich mir das wirklich antun will. Weil es dann halt auch beispielsweise immer bedeutet, dass ich dann halt, sobald ich mal ein Foto bearbeiten will oder so, halt im Prinzip immer erstmal mein Windows booten muss.
Oder du nimmst dein Mobile-Phone raus und benutzt die
Genau.
App-Variante.
iPad oder, ja.
Ja.
Das wäre halt auch so ein Feature, was irgendwie mit Open Source Dingen irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt. Aber ja, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, aber ich tendiere aktuell halt schon irgendwie so Richtung Adobe Lightroom CC mit Photoshop, was man ja dann irgendwie trotzdem noch in der CC-Version irgendwie dazu bekommt und das Classic und
Ja, ich versuche trotzdem immer noch Augen und Ohren, auch wenn ich das Abo jetzt habe, immer noch Augen und Ohren offen zu halten und Alternativen zu pushen. Es gibt ja diese gepushte Software Infinity, die für Bildbearbeitung sehr viel Lorbeeren abräumt. Ah, Affinity, nicht Infinity. Die lohnt sich es anzuschauen. Also so immer mal wieder die Alternativen anschauen. Das ist einfach, um sich nicht einfach diesem Adobe
aber
hinzugeben.
so Affinity Photos sehe ich jetzt eher auch nur für den Mac kaufen und für Windows kaufen. Das
Ja,
wäre
also
dann.
ich rede nicht zwangsläufig davon Open Source Alternativen, sondern generell Alternativen, einfach damit der Markt lebendig bleibt, damit nicht alles einfach Adobe ist.
Also es muss ja nicht unbedingt Open Source sein, aber Linux wäre schon. Es
Definitiv.
wäre schon so ein. Also, ja.
Ja.
Wenn ich dann irgendwo Kompromisse eingehen muss.
Genau, als RAW-Entwickler on One gibt's noch, aber ich, weil da habe ich habe aus den Augen verloren, ob es da Linux-Clients gibt. Einfach dadurch, dass ich Linux-Clients nur noch sehr selektiv einsetze. Ja, genau, und ich versuche gerade nach dem Namen von einem anderen Tool, was mir kürzlich noch untergekommen ist, die auch sehr schick aussahen.
Kann ich dir leider nicht weiterhelfen?
Nee, habe ich auch nicht mit dir darüber geredet. Schade.
Tja, aber es gibt Alternativen, aber eben gerade so. Irgendwie, ich komme halt irgendwie mit leider so schlimm, wie ich das finde, halt mit dem Adobe-Kram einfach am besten zurecht.
Das,
Das
ja.
ärgert mich halt auch so ein bisschen, weil ich würde eigentlich gern den Kram halt auf meinem Linux machen. Und nicht irgendwie, weil das halt auch so Workflow-mäßig halt voll dumm, wenn du immer irgendwie Rechner runterfahren, Rechner wieder hochfahren, Windows booten, Windows sagt erstmal, ja, ich habe hier Updates. Es macht halt einfach nicht so viel Spaß.
So
Und
ist das.
dann kostet dich das dann halt irgendwie auch noch so ein Zehner im Monat, was es dann irgendwie nicht besser macht.
Ja. Das Gesamtpaket ist mittlerweile halt mehr, was man da für den Zehner im Monat bekommt, als nur die Box Lightroom. Also das muss man schon zugeben. Dass das nicht so cool ist, eigentlich, dem stimme ich vollkommen zu. Das ist eigentlich, wenn wir möglichst wenig wiederkehrende Kosten haben. Aber gut. Alles nicht so einfach.
Gut, dann würde ich sagen, wollen wir das Thema abschließen, außer dir fällt noch ein.
Nein, ich glaube, ist jetzt genug sonst über Foto kannst, für heute.
Sonst kannst du das ja noch den Link einfach in die Shownotes pasten, ja, wenn dir das noch genau einfällt. Und sonst, es gibt Alternativen da draußen. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Mimimi der Woche.
Endlich mal wieder jammern.
nicht, dass wir beim Thema würden wir nie jammern. Ist alles perfekt. Heile Welt.
Ja.
Genau. Und zwar geht's beim Mimimi der Woche um Mail und GPG. Auch ein Thema, wo wir noch nie drüber gejammert haben.
Nein. Aber es wird bestimmt irgendwann besser. Eine Hoffnung, die ich ja habe, ist, dass Keybase vielleicht, es gibt schon ein paar Jährchen jetzt, dass aber tatsächlich so viele Leute langsam anfangen, Keybase zu nutzen, dass es einfacher wird, den richtigen Schlüssel zu finden.
Siehst du, dass viele Leute nutzen?
Ich meine Filterblase hat mir in letzter Zeit sehr oft Links zu Keybase um die Ohren gehauen. Ich fand es interessant, aber es ist wahrscheinlich nur lokal begrenzt.
Ich glaube schon, weil in meiner Realität findet das irgendwie aktuell nicht statt. Aber ja, also ich erinnere mich, wie das alle geklickt haben, als es irgendwie neu und cool war.
Ja.
Und seitdem habe ich halt irgendwie nichts mehr gesehen davon.
Oh, okay.
Mein Key ist zwar auch da und es ist auch der gleiche, der auf einem anderen Key-Servern ist und so. Und ich finde die Idee auch ganz cool und so, aber ich sehe es nicht bei mir, dass irgendwie benutzt wird oder dass es jetzt irgendwie dazu geführt hätte, dass es
dabei ist es doch recht einfach zu benutzen. Also man muss das mit dem Schlüsselaustausch hinkriegen, dass man einfach mal einen funktionierenden Schlüssel von seinem Kommunikationspartner hat. Was ja aber im Normalfall auch nicht so ein Hexenwerk ist. Und danach ist easy. Also die Plugins funktionieren, meiner Wahrnehmung nach funktionieren die einfach.
Das ist cool, ja. Aber ja, man muss sie dann halt auch benutzen.
Ja.
Genau. Ja, warum steht das drauf? Wir wollten ja einen Livestream machen eigentlich und dann dachten wir ja so YouTube und ich habe halt die Credentials, wie man auf unser YouTube-Dingsy streamt. Und Markus hat sich halt das installiert. Na, ja, wie bekommen wir jetzt diese Credentials sicher von A nach B? Ja, so Mail und so, mit GPG. Und da benutze ich irgendwie Thunderbird mit diesem Enigma-Mail. Und irgendwie die ersten, also einerseits diese Mail-Server machen ja so Graylisting und so. Das ist auch schon mal sehr geil. Da wartet man dann halt einfach so ein Momentchen, bis diese Mails überhaupt ankommen. Irgendwie alles ein bisschen so unpraktisch, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, wir möchten jetzt einfach nur mal schnell Dinge austauschen und Live-Sendung machen. Aber nun gut, ist halt so. Und dann so, ja, hat eine Mail geschickt, hat die auch mit dem Key verschlüsselt, aber irgendwie halt nur mit meinem eigenen Key, warum auch immer. Und ja, wir haben irgendwie so 2-3 Versuche gebraucht, bis ich irgendwie eine GPG-verschlüsselte Mail...
aber das kannst du jetzt nicht nur auf GPG schieben.
Ja, nein, das ist richtig. Aber das ganze Ökosystem rundherum ist halt einfach...
Mail an sich ist ja... Ich meine, dass wir allein ein Graylisting brauchen, zeigt schon mal, dass Mail kränkelt, sag ich jetzt mal.
Ja, aber
du
das
hättest mir das
ja
natürlich auch einfach über Trima schicken können. Dann hätte ich es wieder abtippen müssen, aber gut.
Ja, nun gut. Ja, das wäre natürlich eine Lösung, aber irgendwie ist es auch nicht so. Das kann doch alles nicht sein. Aber irgendwie diese Integration von GPG in Mail-Clients und so, es funktioniert. Wir haben es auch hinbekommen und so. Aber ich denke dann halt einfach immer, ich glaube halt nicht, dass das jemand, der irgendwie jetzt nicht so computeraffin ist, das hinbekommt.
Nutzen damit schon, sich selbst einrichten nicht und das ist das Schlimme, ja.
Ja, also ich meine, das Plugin installieren ist ja auch nicht so ein Hexenwerk. Ja. Aber ich meine eben nur schon so der Selbstversuch, dass ich jetzt irgendwie dir 3 Mails schicken musste, bis ich es geschafft habe, dass es sowohl irgendwie, dass es dein Key nimmt und dass es auch mit deinem Key verschlüsselt ist und so. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da würden viele Leute halt einfach aufgeben und sagen, ja, okay, dann schicke ich es halt einfach ohne.
Ja.
Und gut ist. Ja. Und ja.
IT is broken, still. Es ist immer noch einfach.
Oh no.
Und wir basieren halt alles, was wir tun als Gesellschaft darauf. Es ist Digitalisierung und so.
Genau. Und ich finde es halt einfach irgendwie schade, dass irgendwie immer noch nicht halt irgendein Plugin gibt, was halt einfach irgendwie installieren und irgendwie halt so 2-3 Klicks ist und es funktioniert halt einfach, weil nur wenn es so weit ist, kann man das halt auch einfach allen Leuten aufdrücken und sagen, hey, benutzt das mal, weil in dem Zustand, wie es halt jetzt ist, kann ich auch nicht mit gutem Gewissen irgendwie Leuten sagen, ja, schick mir halt mal eine GPG-verschlüsselte E-Mail. Weil, ja, ich selber doch, halt auch
wenn
nicht
bereit. Wenn es wichtig ist, schicken die schon so oft, bis sie dann ankommt.
Ja, genau, wenn es halt irgendwie wichtig ist oder wenn man halt mal ein bisschen Zeit hat oder Spaß dran hat. Aber jetzt so für so ganz normale Kommunikation. Ja, logisch, wenn man jetzt irgendwie wirklich was hat, was besonders schützenswert ist oder so. Oder wenn man irgendwie SSH-Private Keys per Mails rumschickt und so. Ja. Dann lohnt es sich auch, die Zeit sich zu nehmen und zu schauen, dass der Kram irgendwie ordentlich verschlüsselt wird und so. Aber um jetzt irgendwie kurz eine Mail zu schreiben, um zu fragen, ob man irgendwie wieder mal zusammen essen gehen will oder so, ist es im aktuellen Zustand, kann man das halt einfach nicht guten Gewissens Leuten zumuten, dass sie das benutzen sollen.
Ja.
Und das ist halt eigentlich schade, weil es wäre halt schon cool, wenn man das dann für alles einfach benutzt. Genau. Das ist mein Mimimi.
Cool. Ich habe ja teilweise mitgeheult. Ich heule dann jetzt mal nicht separat rum. Ich habe einen Pick mitgebracht. Und zwar IMAP Sync. Wie der Name sagt, geht es darum, IMAP-Konten zu synchronisieren.
Nein.
Ja, so echt. Was. Und das kann man natürlich einerseits machen, um auch in einem anderen E-Mail-Account die Mails zu haben, die in dem einen E-Mail-Account sind, als Backup oder als Zugriffsvereinfachung oder eben als Migration. Und das, was mich wirklich erfreut hat, ist, dass er sogar einen Docker-Container bereitstellt, wo man dann sich nicht damit rumschlagen muss, wo man das jetzt installiert, sondern einfach den Docker-Container hernimmt, da die Parameter reinkippt und dann das Sync ausgefüllt wird. Das Lustige ist, dass der IMAP Sync und der Source Code und die README mit dem Hinweis auf den Docker-Container, das liegt alles auf GitHub, ist alles einsehbar und verfügbar. Und es gibt eine Homepage dazu. Und auf der Homepage bittet der Autor doch darum, dass man ihm erst 50 Euro überweist und dann das Ding nutzt. Lizenziert ist das Ganze aber unter der No Limit Public License. Das ist kurz gesagt eine Do Whatever You Want With It License. Und ja, dementsprechend in der Kombination mit dieser Lizenz sind diese 50 Euro auf der Homepage eher eine freundliche Bitte, dass wenn man das Ding kommerziell nutzt, man doch bitte dafür bezahlen soll. würde ich es öfter nutzen, würde ich das sicherlich tun, dann gäbe es halt wahrscheinlich auch einen kommerziellen Grund für. Ich hatte da jetzt mal spontan das Bedürfnis zu und es hat funktioniert, einfach so. Deswegen, wenn ihr IMAP Sync braucht, ein Konto auf ein anderes kopieren wollt, IMAP Sync ist euer Freund.
Ist das dann so continuous, also dass man irgendwie...
Du kannst es mehrfach hintereinander ausführen und der aktualisiert dann.
Ach so, aber das ist nicht so vorgesehen, dass... Also du kannst einfach halt so, ja, du kannst es in cron packen und sagen,
ja,
für den Scheiß genau. Mal alle x Minuten aus.
Wenn du das andere willst, dann kannst du dir Filter auf den Mail-Servern einrichten, die automatisch E-Mails hinterher schicken. Das wäre, also wenn du wirklich Synchron...
Ich hab da den Use Case jetzt nicht, aber...
Ja.
Ja, ist cool. Freie Software ist gut.
Ich war ernsthaft überrascht über dieser Lizenz. hatte erst ein schlechtes Gewissen, als ich dann feststellte, siehe, Docker-Container liegt halt in der Docker-Registry, kannst du benutzen, und dann, der will aber doch 50 Euro haben, warum? Naja, und dann nach der Lizenz gesucht in einem GitHub-Repository, war sogar eine drin, und dann war so eine, mir doch egal, was er mit dem Zeug macht. Oh, okay.
Jo. Ja, das find ich eigentlich auch ein okayes Business Model.
Ja.
Wenn man das Ding dann irgendwie kommerziell benutzt, dann sind halt irgendwie 50 Euro eigentlich auch nix.
Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt 15 Accounts migrieren müsste oder so, dann wäre das auf jeden Fall eine valide Investition. Das
sogar mit.
Ja, oder nicht Investition, sondern einfach nur Wertschätzung gegenüber dem, der mir da viel Arbeit erspart hat oder ein Tool zur Verfügung gestellt hat, um damit ich das Ding, was ich gerade brauche, erledigen kann. Alles legitim. Ja, ja, damit sind wir fast. Hast du noch was? Du hast noch was, ne?
Nö. Ah, ich hab noch was. Wir haben ja jetzt so viel über Fotos gesprochen. Ich habe hier noch so einen Flickr-Account gepickt von einem User namens Masashi Wakui. Ich hoffe, ich habe das bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Es tut mir leid. Auf jeden Fall sind das sehr hübsche Bilder. Flickr ist zum selber klicken. Könnt ihr euch anschauen oder auch nicht. Ich finde die Bilder cool.
Cool.
Ja, Flickr genau.
Ist zum selber klicken, ist ein schöner Spruch. Gefällt mir.
Flickr zum selber klicken.
Ja.
Genau.
Tipptopp. Cool.
Dann wären wir am Ende.
Wir sind durch.
Würde ich sagen, ne?
Ja. Doch, eine kleine, nette Sendung mit zwei Stimmen neigt sich dem Ende zu. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Jo. Vielen Dank.
Bleibt
und habt Spaß.
Am Gerät.
Am Gerät, genau.
Genau.
Tschüss.
Sehr schön. Tschüss.